Ja, so hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon wussten. Wir sind heute hier, um Schlüssel zu unterschreiben. Ja, hier ist so Schlüssel. Ja, wir haben auch einen Gravierer dabei, also so ein Dremel. Und dann, ja, war da jetzt was anders?
Also Hannes, die Idee mit dem Schlüssel unterschreiben, die ist ja schon ganz gut, aber dann nehme ich meinen Schlüssel wieder mit und du hast da Hannes draufgeschrieben. Ja, nee, das bringt uns nichts. Wir machen das heute digital. Und damit ihr wisst, wozu wir das machen und wie das so funktioniert, erstmal eine kurze Einführung. Anschließend machen wir dann das wirkliche Key Signing. Ihr wisst ja, in Vorträgen, bei denen ich so beteiligt bin, gibt es am Anfang immer so ein paar Meinungsumfragen. Machen wir doch mal die Umfrage Nummer 1. Wer von euch hat denn schon einen OpenPGP-Key? Oh, das sind ja fast alle. Wow, super. Ziemlich viele. Okay. Wer von euch setzt zurzeit denn schon signierte oder verschlüsselte E-Mails ein? Das sind auch sehr, sehr viele. Und wer von euch hat schon mal so komisches Kauderwelsch empfangen und sich deswegen einen verschlüsselten Key angelegt? Ah ja, niemand. Okay, es wissen also alle, das hat irgendwas mit Verschlüsselung zu tun, wenn man da eine Mail kriegt, in der so ein paar nicht ganz lesbare Zeichen da drin stecken. Okay, für die lieben Fernsehzuschauer zu Hause und natürlich auch für alle hier im Publikum und im Saal, die noch gespannt sind, ein paar einführende Informationen zu PGP, zu OpenPGP muss ich sagen. OpenPGP ist ein Verschlüsselungsstandard und der arbeitet mit etwas, das nennt sich Public Key Kryptographie. Public Key Kryptographie sind also bezeichnet Verschlüsselungssysteme, die so einen Schlüssel haben. Nur wird ein Schlüssel zweigeteilt, und zwar in einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Naja, wie der Name schon sagt, der private Schlüssel, der ist eben privat, der bleibt also bei euch. Der öffentliche Schlüssel, der wird verbreitet und möglichst an viele Leute weitergegeben. Und jetzt versuche ich mal eine Analogie, damit ihr euch vorstellen könnt, wie denn so, ja, mit richtigen Schlüsseln so Public Key Kryptographie funktionieren würde. Stellt euch vor, ihr habt spezielle Schlösser, die sich nur mit einem Schlüssel aufmachen lassen, aber mit einem anderen Schlüssel zu. Umgekehrt, die sich mit, ja, also es gibt.
Schlüssel nur zu klipsen
Ah, ein Vorhängeschloss, ja, ist auch
quasi.
gut, okay. Ein Vorhängeschloss, was man nur so zudrücken kann, dann rastet es ein. Genau, das ist unser offenes Vorhängeschloss. Und wenn jetzt Druck ausgeübt wird auf dieses Vorhängeschloss, dann schließt das Vorhängeschloss sich und es lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel wieder öffnen. Das ist der Schlüssel zu unserem Vorhängeschloss. Wenn ihr jetzt eine verschlüsselte E-Mail schicken wollt, dann soll die natürlich nur von euch gelesen werden und von dem Empfänger. Ist ja klar. Deswegen nehmt ihr also den Inhalt dieser E-Mail und packt den in eine Kiste rein. So eine Kiste, mal eine Kiste. Oh ja, eine Kiste ist toll. So, in diese Kiste steckt ihr den Inhalt eurer E-Mail. Und jetzt nehmt ihr dieses Vorhängeschloss, und zwar das des Empfängers, hängt das an die Kiste und drückt es zu. Da die Kiste nicht durchsichtig ist, kann niemand sehen, was da drin steckt. Es wird nur sichtbar, dass eben eine Kiste transportiert wird. Also wenn jetzt jemand eure Kommunikation überwacht oder auch zufällig eine E-Mail ausgedruckt, worum liegt, also so der E-Mail-Quelltext natürlich, dann sieht man nicht, was in der E-Mail drin steht. Man sieht nur, aha, da ist eine E-Mail und an den Kopfzeilen sieht man natürlich schon noch von wem an wen und so. Aber man sieht den Inhalt nicht. Wenn jetzt aber der Empfänger kommt, wenn der Empfänger jetzt also Matto wäre, würde der Matto seinen Schlüssel nehmen, denn das ist ja auch sein Schloss, und würde mit dem Schlüssel eben dieses Schloss öffnen. Klappe auf und dann könnt ihr reinschauen, was da drin steckt. Bei einer E-Mail von euch wird eben typischerweise ein spezieller Kasten verwendet und da werden die zwei Schlösser dran gehängt, das eine vom Absender, das andere vom Empfänger, dass die so ineinander hängen. Es reicht also, eines zu öffnen und dann sieht man den Inhalt. Das ist dazu da, dass ihr selbst eure eigene E-Mail auch noch lesen könnt. Soweit alles klar? Wem ist es nicht klar? Aha, wem ist es klar? Das ist sehr gut. Es trauen sich alle, was zu sagen. Das dritte, die Kontrollfrage. Wem ist es nicht klar, aber er möchte nichts dazu sagen? Okay. Also, undurchsichtiger Kasten ist das Symbol für Verschlüsselung. Jetzt brauchen wir noch ein Symbol für eine digitale Unterschrift. Denn wenn wir eine Mail verschicken, also zum Beispiel ich schicke dem Matto eine E-Mail, und dann kriegt er da so einen Kasten und dann steht da drin, viele Grüße von Nico, dann kann der ja trotzdem nicht überprüfen, ja, kommt es denn wirklich vom Nico? Weil es könnte ja auch sein, dass der Hannes auch so ein Schloss bekommen hat vom Matto und naja, dann hat der Hannes das eben an die Kiste gehängt und zugemacht. Also wollen wir eine digitale Unterschrift, um zu prüfen, kam das wirklich von dem Absender, der also behauptet, das geschrieben zu haben, und zweitens, wurde der Inhalt nicht verändert. Stellt euch dazu vor, ihr habt ein Blatt Papier. Ja, und dieses Blatt Papier, das wollt ihr also jemandem zukommen lassen und wollt es einigermaßen schützen. Der Vergleich hinkt jetzt ein kleines bisschen, aber ich glaube, er ist einigermaßen anschaulich. Ihr nehmt jetzt einen Stift und unterschreibt dieses Blatt Papier. Kann man deutlich lesen, oder? Matu. Kann niemand außer ihm nachmachen. Okay, als nächstes, noch nicht mal er selbst, ja, das... In gewisser Weise ist es sogar interessant mit dem noch nicht mal er selbst. Matu hat wahrscheinlich auch oben in die Ecke oder irgendwo das Datum draufgeschrieben und jetzt eben den Text unterschrieben. Ah ja, da kommt noch das Datum, wie ihr seht. So, und jetzt nimmt Matu eine Klarsichtfolie und klebt die über die gesamte Seite. Wie ihr deutlich sehen könnt, kann man den Inhalt des Dokuments noch gut lesen. Also, so ist es gedacht. Also, man kann noch lesen, was da steht, man kann das Datum überprüfen, den Text lesen und man kann die Unterschrift überprüfen. Stellt euch vor, jetzt möchte jemand da Unfug mitmachen und er versucht irgendwie die Klarsichtfolie abzuziehen oder abzureißen. Naja, was dann passiert, ist eben, Matu hat es natürlich mit einem schönen Stift unterschrieben, der so an Kunststoff haftet oder sowas, dann zieht man es ab und die Unterschrift geht eben mit kaputt. Da niemand Matus Unterschrift fälschen kann, ist eben die Unterschrift weg. Man kann zwar das Dokument verwenden und was dazu schreiben oder man kann was rauslöschen oder streichen, aber dann ist eben die Unterschrift weg. Wenn man jetzt aber versucht, mit einem Filzstift da was rauszustreichen, ohne die Unterschrift zu entfernen, naja, dann kommt halt einer und wischt es wieder weg, ne? Ist ja eine Klarsichtfolie. Also das funktioniert eigentlich nicht. An der Stelle hinkt der Vergleich ein bisschen, weil bei der Public-Key-Kryptographie, die wir also mit OpenPGP einsetzen, da wird eine sozusagen eine Quersumme über das ganze Dokument ausgerechnet und die ist natürlich falsch, wenn man was ändert. In dem Fall mit der Klarsichthülle, da würde man drüber wischen und dann wäre das wieder im Ursprungszustand. Das kriegen wir nicht so leicht hin. Soweit zur Theorie. Okay, jetzt wollen wir eine E-Mail, die ist sowohl verschlüsselt als auch unterschrieben. Hat jemand einen Vorschlag, wie wir das abbilden könnten? Oh, ich sehe nur Fragezeichen. Sehr gut, eine Kiste aus Klarsichtfolie, hervorragend. Okay, genau, das funktioniert auch wirklich so. Man kann also entweder eine Kiste aus Klarsichtfolie machen und dann diese Kiste da reinstecken. Das wird allerdings gemacht bei X509 und S/MIME. Also bei so einem anderen Verfahren, also vom Prinzip her leistet es quasi das Gleiche. Die nehmen also die schwarze Kiste und stecken die in eine durchsichtige. Dann kann man sehen, okay, der Matu hat es geschrieben, man weiß halt noch nicht, was es ist und der Empfänger kann es dann nachschauen. PGP macht den umgekehrten Weg, die machen Klarsichtfolie auf das Dokument und stecken das Ganze in die Kiste rein. Dann kann man sehen, okay, da kommt was Verschlüsseltes, der Empfänger macht es auf. Und dann sieht er, ah ja, die Unterschrift stimmt.
Für den Benutzer ist es aber relativ uninteressant, wie rum es jetzt ist.
Das macht schon einen Unterschied.
Also für den Benutzer kam gerade der Einwand, sei es eher uninteressant. Ja, die meisten merken es wahrscheinlich nicht so richtig. Also wenn du einen Benutzer vor den Computer setzt und dann sagst, hier, der macht Unterschriften und der macht Verschlüsselung, naja, dann sind mal beide Sachen da. Das ist für die Benutzer schon mal was Gutes. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Und welchen erklärt euch mal kurz der Matu?
Ich
Ja, du.
Ja, also der Unterschied liegt darin, wenn ich die Nachricht schreibe und sie dann in die Kiste packe und dann nochmal so eine Unterschrift außenrum mache, also nochmal so ein, auf der Kiste zum Beispiel unterschreibe und dann nochmal Klarsichtfolie drüber klebe, dann weiß jeder, dass die Kiste von mir kommt, weil ich habe die Kiste ja unterschrieben und das ist von außen sichtbar. Andersrum wie bei PGP, wenn ich dieses Ganze hier in die schwarze Kiste stecke, dann weiß niemand, dass es von mir kommt. Also dann mir einfach nur so ein Kasten, wo ein Empfänger vielleicht draufsteht. Aber man weiß eben nicht, dass die Nachricht von mir kommt und es gibt eben mit Sicherheit Anwendungsfälle, wo man das nicht möchte, dass man sieht, von wem das kommt oder von wem das unterschrieben wurde. Ja, außer natürlich der Empfänger, der kann das entschlüsseln und dann kann er das überprüfen und dann, der Empfänger kann es ja sowieso immer überprüfen. Ja, wie machen wir weiter? Ich meine.
Hannes hat ja angefangen damit, dass er irgendwelche Schlüssel unterschreiben wollte. Und zwar hier so, also so einen ganzen Schlüsselbund, ne? Den unterschreiben und dann ist mir doch ein bisschen unwohl dabei, wenn der Hannes da anfängt reinzubohren. Wir können natürlich auch Schlüssel digital unterschreiben. Jetzt sagt ihr ja, toll, was soll denn das? Dann hat man halt so einen Schlüssel von jemand anderem und da ist eine Unterschrift dran von wieder jemand anderem. Wozu soll das gut sein? Ja, okay, der Einwand kam gerade, man unterschreibt mehr die Vorhängeschlösser. In dem Bild hier, ja. Es geht quasi um diese zwei Schlösser. Die bezeichnen ja den Schlüssel des Empfängers und das ist der sogenannte Public Key. Also der wird ganz weit verbreitet und dieses Schloss gibt es eben in identischer Version dann so 10, 20, 1000, wie oft auch immer mal. Also so oft, wie es eben gebraucht wird. Steht jedem zur Verfügung und es gibt quasi die Anleitung, wie man das Schloss zusammensetzt in Form des Schlüssels. Also dieses Public Keys. Soweit klar? Man kann beliebig viele Schlösser herstellen, wenn man sie braucht. Okay. An diesem Schloss, ja, da hängt jetzt quasi so eine Signatur und jetzt hinkt der Vergleich halt, weil wenn wir da sowas drüber kleben, dann ist das Schloss nicht mehr benutzbar. Also wie ihr seht, es ist, ja, du müsstest es geschickt kleben. Oh, jetzt kommt was Neues in Hightech. Ah, okay. Wir nehmen ganz große Schlösser, sodass viel Platz für Unterschriften drauf ist. Und dann, genau, Hannes hat es jetzt mal angedeutet. Hannes unterschreibt das Schloss und klebt eine Klarsichtfolie drauf. Darunter ist natürlich Platz für weitere Unterschriften. Sehr gut, dankeschön. Jetzt kommt Matu. Matu unterschreibt ebenfalls. Und klebt eine Klarsichtfolie drauf. Das heißt, beliebig viel Platz für uns. Genau, Schlösser sind also riesengroß. Ja, wieso machen wir das überhaupt? Ich meine, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, jetzt habe ich so ein Schloss, Unterschriften, klingt komisch. Naja, stellt euch jetzt mal vor, der Hannes kommt her und gibt mir ein Schloss und sagt, ja hier, guck mal, das ist ein Schloss für den Matu. Dann denke ich mir, ja gut, nehme das Schloss, nehme so eine Kiste, hänge das Schloss dran und schicke das halt mal auf die Reise und denke mir, ja nur der Matu kann es lesen. Da steht dann drin, Hannes ist doof. Naja, und Hannes kann das dann plötzlich lesen, weil das Schloss nämlich von ihm kam. So doof war er nämlich gar nicht. Er hat mir ein Schloss von ihm gegeben und hat behauptet, es gehört dem Matu. Blöd gelaufen für mich. Und naja, Matu hat auch nichts davon. Damit sowas nicht passiert, wollen wir sicherstellen, dass die Schlösser auch zu den Personen gehören, zu denen sie behaupten zu gehören. Und zwar, ich glaube, wir müssen das Bild noch ein bisschen erweitern. Auf jedem Schloss steht ja eigentlich noch so ein Name quasi drauf oder sowas. Also wem das Schloss eigentlich gehört. Und eine E-Mail-Adresse steht auch hoffentlich oder oft drauf. Adresse und Name. Also Adresse und Name, genau. Es gibt natürlich auch Schlösser, die ein bisschen anders sind für andere Verwendungszwecke. Aber genau, diese Schlösser, die haben so einen kleinen Seitenbereich. Und da steht dann drauf zum Beispiel Hannes und dann hannes@ulmccc.de. und das kann aber jeder machen. Das kann ja jeder ein Schloss herstellen und dann einfach der Hannes draufschreiben. Ja, damit das nicht passiert, machen wir Keysigning. Der Hannes bringt sein Schloss also irgendwo hin und sagt, das ist wirklich meins. Also es kommt direkt von mir oder ich habe das überprüft. Und sagt dann, willst du das mal unterschreiben? Dann sage ich, ich soll also bestätigen, dass dieses Schloss zu jemandem namens Hannes gehört. Bist du das denn auch? Zeig mir doch mal lieber deinen CCC-Mitgliedsausweis. Denn der CCC ist ja vertrauenswürdig und die Mitgliedsausweise, die sind da so spitze, gell? Ja, ja, das sind imaginäre Mitgliedsausweise. Aha. Ja, das Foto sieht ihm ähnlich. Kann ich unterschreiben. Also wichtig ist zu prüfen, gehört der Public Key, den ihr bekommt, wirklich der Person, die behauptet, das ist mein Public Key? Wenn ja, dann kann man den also guten Gewissens unterschreiben. Wenn man denkt, komisch, da steht Herr Müller drauf, es gehört aber dem Herrn Meier, glaube ich, dann unterschreibt man das lieber nicht. Weil sonst würde ja einfach der eine behaupten, ich bin der andere. Und naja, das hat der ja unterschrieben, dann wird es schon stimmen. Okay, was macht man jetzt mit so einer Unterschrift? Naja, es kann ja sein, dass ich dem Hannes was schreiben möchte, aber seinen Key nicht habe. Und dann denke ich mir, okay, woher kriege ich den denn jetzt? Entweder ich lade den aus dem Internet runter oder ich lasse ihn mir von jemand anderem kopieren, der aber vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig ist oder der fällt halt irgendwo vom Himmel. Und dann steht da halt drauf Hannes und ich denke mir, ja gut, könnte schon sein, dass es der ist. Ich kann es aber selbst nicht prüfen, weil ich den Hannes nicht getroffen habe. Glücklicherweise ist aber auf dem Schloss vom Hannes eine Unterschrift von Matu. Und Matu habe ich ja schon getroffen, habe mit ihm einen Key ausgetauscht und da weiß ich, aha, der Schlüssel, der das unterschrieben hat, der gehört zum Matu. Und weil ich Matu ja vollkommen vertraue, was das Keysigning angeht, kann ich ihm auch glauben, dass er geprüft hat, okay, dieses Schloss, das gehört zum Hannes. Und dann denke ich, gut, wird schon stimmen und mache das. Ah, da fälscht gerade jemand Unterschriften. Es sieht ähnlich aus, aber nicht perfekt. Und das ist eben das Gute, wenn jemand versucht, da so eine Unterschrift zu fälschen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Das liegt an der an der Matte, die da drunter liegt quasi und an der Krypto. Und wenn man dann ein Bit in der Nachricht kippt, dann sieht das alles wieder ganz anders aus und die Unterschrift ist kaputt. Also du musst noch ein bisschen üben. Oh ja, bitte.
Zu dem Bild, die Unterschrift auf dem Schloss, die überdeckt natürlich auch den Namen, der an dem Schloss hängt.
Ja, also, genau.
Jede Unterschrift überdeckt
genau, die Unterschrift an dem Schloss hier, die ist also so, dass die den Namen mit einbezieht. Also es ist immer etwas schwierig zu symbolisieren, aber ihr könnt es euch hoffentlich vorstellen. Man bindet mehrere Dinge zusammen, den Namen und eben dieses Schloss an sich. Und dann macht man über alles eine Unterschrift. Jetzt wollen wir natürlich auch einigermaßen schnell prüfen können, ohne das komplette Schloss da irgendwie da Atom für Atom vergleichen zu müssen, ob das das richtige Schloss ist. Zu dem Zweck gibt es so eine Art, wie sagt man denn bei einem Schloss? Also es ist eigentlich so eine Art Quersumme über den öffentlichen Schlüssel. Ich weiß nicht, wie das jetzt am besten in unser Bild passt. Hat jemand einen Vorschlag?
Ja, du nimmst ganz einfach das Gewicht des Schlosses.
Das Gewicht des Schlosses.
Das Gewicht des Schlosses auf die dritte Stelle hinterm Gramm.
Ja, das ist ein ganz gutes Modell. Also die Schlösser, die sind eben nicht ganz exakt gleich herstellbar, sagen wir mal, und wir nehmen das genaue Gewicht des Schlosses auf die zigste Nachkommastelle. Natürlich können wir dieses Schloss ganz oft nachmachen, aber wir können kein anderes Schloss machen, was genauso wie das aussieht. Okay, der Vergleich hinkt, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Gut, gibt es noch Fragen bis hierhin? Ah, gute Frage. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du wissen, ob nur der Empfänger jetzt quasi...
Habe ich den Code, der verschließt meine Kiste und dann hängt an der Kiste oder in der Kiste noch ein zweites Schloss ohne Schließfunktion, aber genauso und das ist dann die Unterschrift.
Also bei den... Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden, aber ich gebe das mal an den Hannes weiter, der hat es verstanden.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war gefragt, ob das Unterschreiben eigentlich auch ein Verschlüsseln ist, das dann aber,
wie so ein Schloss funktioniert,
das sozusagen eine durchsichtige Box wäre.
Ja,
sowas in der Art. Eigentlich machen wir da irgendwie ganz viel Magic mit dem Schlüssel, mit dem privaten Schlüssel, und dann kann der andere mit dem Schloss überprüfen, ob das passt. Also wir rechnen da irgendwas rum und dann steht da zum Beispiel das Gewicht drin, irgendwie von dem Schlüssel, von dem Schloss, und dann irgendwie sowas, so rum. Aber man könnte sich auch überlegen als Analogie, dass man eben einen durchsichtigen Kasten macht. Ja, aber es ist ein bisschen, da hängt es halt ein bisschen, weil auch Schlösser, aus dem Schloss kann ich halt auch relativ leicht eigentlich wieder einen Schlüssel lesen, und das geht halt durch die Matte eben dann nicht. Aber ja, also eigentlich macht man hier mit dem Schlüssel ganz viel Zeugs, und ja.
Ja, das ist jetzt eben was ganz schwierig mit so Schlössern und Schlüsseln darzustellen ist. Vielleicht zeigen wir jetzt doch mal, wie es wirklich aussieht, also zum einigermaßen abstrakt noch, aber eben wie das dann im Rechner abläuft. Also wenn ich hier jetzt eine Nachricht schreibe, dann habe ich die, es geht ja hier ausschließlich um digitale Nachrichten, das heißt, ich habe hier irgendeinen digitalen Text, also hier steht irgendwas dran. Und ich kann das zwar lesen am Computerbildschirm, aber in Wirklichkeit sind es ja nur Einsen und Nullen im Rechner und beziehungsweise irgendwelche Zahlen. Und was wir jetzt eben machen können, diese zwei Schlüssel, die wir haben. Also wir sprechen von dem öffentlichen Schlüssel, was wir bisher als Schloss bezeichnet haben, aber es wird eben asymmetrischen Verschlüsselung als öffentlicher Schlüssel und ist ja als privater Schlüssel bezeichnet. Und wir wenden jetzt diesen öffentlichen Schlüssel darauf an und dann kriegen wir eine zweite Nachricht und da steht dann nur noch Quatsch, das kann dann niemand lesen, außer, also da stehen dann nur noch Sachen, die eben nicht mehr so viel mit dem Originaltext zu tun haben. Und nur wenn man diesen geheimen Schlüssel hat, diesen privaten Schlüssel, dann kann man eben aus dem hier wieder zurück auf die Originalnachricht kommen. Das ist eine gute Idee, genau. Also hier, wir schließen hier ab mit dem Schloss und hoppla. Und wenn ich den passenden Schlüssel habe, dann kann ich das wieder aufmachen und komme dann wieder zur Originalnachricht. Das wäre jetzt nur diese Verschlüsselung, also nur die Box hier. Und die Unterschrift, die funktioniert so, dass derjenige, der sendet, der braucht eben auch so ein Schlüsselpaar. Und was der jetzt macht, der rechnet hier über diesen Text noch so eine Prüfsumme raus, wie Nico gesagt hat. Also wir berechnen hier noch so einen Wert, so einen Hash über diesen Text. Und das ist dann hier irgendeine Zahl kommt dann hier raus. Und was? 3-3? Ach, 2-3, ja, okay. Und die schreiben wir aber nicht so drunter, wie sie ist, sondern derjenige, der die Nachricht schreibt, der verschlüsselt die mit seinem privaten Key, also mit seinem privaten Schlüssel verschlüsselt der die und hängt die dann so an die Nachricht dran. Also da kommt dann wieder irgendwas raus, was so nicht gelesen werden kann. Und zwar mit dem Schlüssel des Senders. Ja, und wir hängen eben nicht das an die Nachricht, sondern das da unten. Und der Empfänger, der macht dann mit diesem Text das Gleiche, kommt dann auf diese Zahl und kann dann mit dem Schloss, also mit dem öffentlichen Schlüssel, das hier wieder aufmachen und schaut dann, ob die gleiche Zahl rauskommt, wie er berechnet hat.
Das Verschlüsseln, also der Unterschrift, ist ein anderes Verschlüsseln, wie das
genau? Es funktioniert eigentlich genauso, man verwendet bloß andere Schlüssel. Also das Verschlüsseln ist eben, ich verschlüssel die Nachricht, die ganze Nachricht mit deinem öffentlichen Schlüssel und die Unterschrift, ich verschlüssel diese Hash-Summe mit meinem privaten Schlüssel und du kannst sie mit meinem öffentlichen Schlüssel aufmachen und schauen, ob sie wirklich von mir kommt. Also das hier. Okay, also bei DSA und Elgamal, wenn man das verwendet für seine Schlüssel, dann nimmt man zum Unterschreiben welchen? Zum Unterschreiben DSA und zum Verschlüsseln Elgamal bei RSA. Ah, okay. Okay, DSA also nur zum Unterschreiben und bei RSA wird der gleiche Schlüssel für beides verwendet, willst du was sagen? Ja, aber man kann sich das so vorstellen, ja.
Ich hatte gerade auch noch eine Idee, wie es vielleicht besser gewesen wäre als Modell. Wir haben eigentlich haben wir ein Schloss, das ist generisch, das hat ganz, ganz viele irgendwie so diese, wie nennt man die nochmal, die Pins sozusagen, wenn man das kennt. Das ist das Verfahren, wie wir das benutzen. Das ist normalerweise offen. Und dann haben wir hier zwei Schlüssellöcher für den öffentlichen, sagen wir jetzt einfach mal so, und den privaten Schlüssel. Dann kann man es gut unterscheiden. Und dann gibt es eben auch zwei Schlüssel. Also der eine ist vielleicht irgendwie so einer. Und der andere ist halt eben so einer. Irgendwie. Also das wäre jetzt der öffentliche Schlüssel, der private. Und dann können wir das Schloss zuklicken, einmal umdrehen, losschicken. Und der andere kann wieder einmal umdrehen, dann geht's auf. Und dann könnten wir... Die öffentlichen Schlüssel verteilen wir und wenn wir das genau andersrum machen, das heißt, wir schließen mit dem privaten zu, dann kann man mit dem öffentlichen wieder aufmachen. Also, es hat immer sozusagen zwei Umdrehungen und das passt ein bisschen besser, ist mir gerade eingefallen. Und das Verfahren ist dann eben das Schloss. Ja, das Verfahren ist das Schloss. Also, das wird durch das Verfahren sichergestellt, dass eben das nur dann zu dem Klartext wiederkommt. Also, dass ich nur dann die Kiste aufmachen kann.
Schlüsselringe, oder? Weil es gibt ja mehrere Schlüssel. Ja,
jetzt wollen wir natürlich ganz viele öffentliche Schlüssel sammeln. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich nur den Schlüssel vom Hannes habe, weil dann kann ich nur mit dem Hannes kommunizieren, sondern ich muss die alle irgendwie auch verwalten. Und naja, dann nehme ich halt einen Schlüsselring und hänge mir alle Schlüssel dran. Also da hätten wir den vom Hannes, den vom Mattu. Wen habe ich denn da? Ah, das ist mein eigener, den brauche ich vielleicht auch, wenn ich zum Beispiel Daten für mich abspeichern möchte. Und da habe ich noch ein paar andere Schlüssel von CCC-Lern. Da habe ich einen, den habe ich zwar importiert in meinen Schlüsselring, aber da weiß ich nicht genau, wem der gehört. Den benutze ich mal lieber nicht zum Zuschließen, bis ich es rausgefunden habe. Wie ihr seht, sind ein paar von den Schlüsseln bei mir schon signiert. Also da bin ich sicher, die gehören den richtigen Leuten. Und genau sowas wollen wir jetzt eben auch machen. Also falls vorher noch Fragen sind, klären wir die mal. Denn ihr sollt ja auch wissen, was passiert. Ansonsten erklären wir die Prozedur des Keysignings, wie wir das jetzt vorhaben, und führen das dann auch durch. Alle Klarheiten beseitigt? Okay. Wir haben da mal was vorbereitet. ein paar Leute haben uns nämlich Keys geschickt. Also wir hatten ja gesagt, man kann die uns schon vorher, die öffentlichen Schlüssel natürlich, an eine entsprechende E-Mail-Adresse schicken. Deswegen haben wir da ein bisschen Vorbereitung betrieben. Und es gibt jetzt, Papier. Also so ein schönes, klassisches Medium. Oh ja, das ist ein guter Kommentar. Papier ist ein Medium, wo man sich ziemlich sicher sein kann, wie es manipuliert wird oder eben auch nicht. Ja, ich habe hier auch mal, ja, das ist der richtige, ich habe hier mal so eine Art Zusammenfassung meines öffentlichen Schlüssels ausgedruckt und mitgebracht. Da steht eben, also es sind mehrere Zeilen und da steht drauf Pub für Public, dann eine Zahl, die gibt die Länge des Schlüssels an. Also ihr seht ja, ich habe hier ein paar Schlüssel, die sind ein bisschen länger und ich habe auch ein paar, die sind ein bisschen kürzer, zum Beispiel der hier. Wenn ich damit was zuschließe, dann ist es vielleicht nicht ganz so sicher, wie wenn ich das mit einem längeren zuschließe. Dann steht noch drauf das Datum, wann der Schlüssel erzeugt wurde. Ah ja, da seht ihr ein schönes Beispiel. Drunter der Fingerabdruck des Schlüssels. Also das ist quasi so das, was wir vorhin mit dem Gewicht verglichen hatten, so was ein eindeutiges Merkmal. Und dann drunter einige Zeilen, die mit UID die UID vorne dran stehen haben, das steht für User ID. Das heißt also, ja, diese Person, die den Schlüssel besitzt, oder die Personen, die den Schlüssel besitzen, haben gesagt, hier, der gehört zu folgender Benutzerkennzeichnung. Da könnte alles Mögliche stehen. Es hat sich eben eingebürgert, da den Namen reinzuschreiben und eine E-Mail-Adresse.
Die unterste Zeile ist bei meinem Zettelchen gar nicht vorhanden. Bei vielen ist die drauf. Soweit ich informiert bin, ist die untere Zeile fürs Key-Signing nicht von großer Relevanz. Falls mir jemand widersprechen möchte, soll er das gerne mal tun und uns eine Mail schicken. Dieses SAP bedeutet, an dem Schlüsselring hängt ein Unterschlüssel. Man kann ja, die so sozusagen verschachteln. Also man hat einen Hauptschlüssel, der unterschreibt alles, was damit irgendwie zu tun hat. Und der unterschreibt auch diese User-IDs. Und er unterschreibt auch die Unterschlüssel. Und diese Unterschlüssel, die wechseln manche Leute ziemlich häufig oder die haben da mehrere davon für verschiedene Verwendungszwecke oder sowas. Ein Grund, den zu wechseln, wäre zum Beispiel, wenn man sagt, ah ja, der ist vielleicht dann nach einem halben Jahr nicht mehr so topsicher, weil da hat jeder an der Uni Zugriff drauf und ach, das ist mir nicht so wohl dabei. Wenn jemand den klaut, dann soll er halt nur die Kommunikation dieses vergangenen halben Jahres abfangen können, weil dann habe ich ja einen neuen Schlüssel, einen neuen Unterschlüssel. Okay. So, was müsst ihr nun tun? Naja, wenn euch jetzt jemand ein Blatt Papier in die Hand drückt und dann unterschreibt ihr blind alles, oder? Nee, macht ihr natürlich nicht. Ihr prüft zunächst mal, ist das überhaupt der richtige Schlüssel? Ja, also genau, von euch, ja. Also von denen, die die Schlüssel eingeschickt haben, die prüfen natürlich, ob das stimmt, was da steht. Weil es könnte ja sein, dass unterwegs entweder der freche Matto was manipuliert hat oder dass der Drucker was manipuliert hat, man weiß ja nie. So, dann haben wir am Schluss genug Informationen, die ihr den anderen weitergeben könnt. Wenn ihr sagt, ja, stimmt, dann sagen die anderen, gut, der hat gesagt, es stimmt, also kann ich den guten Gewissens unterschreiben. Wenn wir sicher sind, dass die Schlüssel stimmen, die dort stehen, oder die vielleicht jemand noch in anderer Form mitgebracht hat, vielleicht hat ja jemand noch Schlüssel mitgebracht, der sie noch nicht eingeschickt hatte.
Das haben wir schon
geklärt. Haben wir? Ja, hat niemand mehr, oder? Gut. Also wenn man sicher ist, dass die Schlüssel an sich die richtigen sind, dann ordnen wir die noch den Personen zu. Das dürfte aber trivial sein, so wie ich das sehe, denn da sind keine, die zufällig gleich heißen. Dann müssen wir noch rausfinden, sind die Personen, die hier im Saal sitzen und behaupten, Matthias Matuschek zu heißen zum Beispiel, ja, sind es auch wirklich die? Und sowas prüft man halt entweder gar nicht, weil man sagt, das ist mir eigentlich egal, ich will nur wissen, das kommt von einem, den habe ich schon mal gesehen, das ist der und ich bezeichne den halt so. Oder man prüft es ganz genau, weil man sagt, ja, also da hängen ja Menschenleben dran oder was weiß ich. Leute verlassen sich auf mich, dass ich das ganz genau prüfe. Wenn man einen Schlüssel unterschreibt, kann man auch angeben, wie genau man das geprüft hat. Jedenfalls, wenn man OpenPGP verwendet und bei GNU-PG kann man das entsprechend einstellen, ich möchte das sagen. Sonst ist es immer so ein mittleres Zertifizierungsniveau. Okay, wie kann ich sowas prüfen, dass die Person die ist, die sie behauptet zu sein? Eine schlechte Methode ist, einen Studierendenausweis der Uni Ulm zu nehmen. Mit denen kann man einfach viel zu viel Schabernack machen und die sind, ja, glaube ich, zu leicht fälschbar. Eine eher gute Methode ist es wahrscheinlich für die meisten Personen, einen Personalausweis zu verlangen, einen EU-Führerschein, einen Reisepass. Viele sagen auch, ja, mir reicht ein Büchereiausweis, wenn da ein Foto drin ist. Oder jemand sagt, den kenne ich schon mein Leben lang, das ist schon der. Also jedenfalls kenne ich den seit dem Kindergarten und den kenne ich immer unter dem Namen. Das wird schon stimmen. Ja, die Frage ist halt auch, wem vertraut ihr mehr? Euren Kindergartenbekanntschaften oder vielleicht der Stelle, die Führerscheine ausstellt. Das müsst ihr selbst entscheiden. Und
also ein recht praktisches Problem ist es bei Key-Signing-Partys, wenn Leute kommen aus dem Ausland und man sieht einen Ausweis, wo man noch nie gesehen hat und keine Ahnung hat, ob das irgendwas Gültiges oder Vernünftiges ist. Sie haben mal auf einer Key-Signing-Party jemanden mit einem österreichischen Personalausweis, der sah seltsam aus.
Ah ja, also hier kam gerade die Anmerkung. Bei Leuten aus dem Ausland zum Beispiel kriegt man natürlich dann einen Ausweis serviert, den man vielleicht noch nie gesehen hat. Also man weiß ja nicht unbedingt, wie in dem Land die Ausweise aussehen. Ja, wir schreiben euch keine Verhaltensweise für solche Fälle vor oder so. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr mit eurer Unterschrift bestätigen oder bezeugen wollt. Ihr könnt natürlich dann sagen, ja, der hat mir was vorgelegt, sah aus wie ein Ausweis, könnte stimmen. Ihr könnt auch sagen, kenne ich nicht. Gibt es keine Signatur für. Das bleibt jedem dann selbst überlassen.
Es gibt Leute, die wirkliche unterschreiben, einfach mal so. Da weiß man dann halt entsprechend, was man von deren Unterschrift
Ja, das ist auch richtig. Also es kann ja sein, dass man mit der Zeit von bestimmten Leuten mal so alle möglichen Unterschriften unter zigtausend Schlüsseln kriegt und denkt dann, die haben sich nie getroffen, die haben das alles einfach mal so unterschrieben. Und dann kann man auch sagen, also diesem Schlüssel, der die Unterschrift da geleistet hat, also quasi der Person, die das gemacht hat, der will ich nicht so ganz vertrauen, sondern eher eingeschränkt oder sogar gar nicht. Dann werden die Unterschriften weniger stark gewichtet von dem System, was die quasi auswertet. Wenn man jetzt sagt, ja, der weiß genau, was er tut, der macht es sehr streng und dem glaube ich das auch immer, dann kann man sagen, man hebt die Gewichtung ein bisschen an, dann bekommt ein Schlüssel mehr Vertrauen sozusagen zugewiesen. Und ja, bitteschön. Ah, wer unternimmt die Gewichtung? Tja, natürlich ihr selbst. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, dann wendet am besten die Standardeinstellungen von OpenPGP an. Die sind ziemlich vernünftig, die sind aber auch hochkompatibel für ältere Versionen von diesem System. Also bei manchen Stellen rate ich zu kleinen Anpassungen mit Sicht auf die Verbreitung dieses Systems. Also es gibt sehr wenige Rechner und Installationen, die sich mit den aktuellen Versionen und aktuellen Algorithmen schlecht oder gar nicht unterhalten können. Was diese Trust-Niveaus angeht und solche Dinge, wenn ihr da nichts Genaues wisst, dann könnt ihr die meiner Meinung nach gut auf den Standardeinstellungen belassen, denn da ist die Aussage einfach so Mittelding. Also da ist es keine besonders positive, keine besonders negative Aussage, sondern einfach, ja, das hat halt jemand geprüft.
Ich würde vorschlagen, dass ihr die Software zeigt, mit der man das macht, also mit Mail vielleicht kurz, vielleicht Kaffee erwähnen und ich gehe die Dinger drucken.
Okay. Matu unternimmt mal einen kleinen Abstecher, um die Zettel auszudrucken, mit den Schlüsselschnipseln drauf. In der Zeit zeigen Hannes und ich noch ein bisschen... Wollte, glaube ich, niemand mehr, oder? Will noch jemand?
Ja.
Also man kann schon früher stellen, wenn man das so...
Ja, soll ich, also ich glaube, ich erzähle noch das mit Schlüsseln im Pool.
Also mein Vorschlag wäre, wenn man das noch nicht hat, dass man vielleicht beim nächsten Chaos-Seminar oder bei einem Montagstreff mal vorbeikommt und sich dann die Unterschriften nochmal holt.
Ja.
Also...
Man kann sich natürlich jetzt einfach mal schnell einen Schlüssel erstellen, wenn man möchte, indem man zu dem nächstbesten Computer zum Beispiel von der Uni läuft und dann sagt hier, Schlüssel erzeugen, Enter, und dann dauert es ein bisschen und da kommt ein Schlüsselbund raus. Ja, toll, dann nimmt man sich den öffentlichen Teil, verbreitet den hier und den privaten Teil, den behält man natürlich. Oh, Moment, den hat dann ja schon die Uni. Und der wird ja auch nach Stuttgart gebackupt. Ach, und überall noch hin. Und Karlsruhe auch. Oieie. Also ist vielleicht doch nicht so ganz, was ihr wollt.
Aber das ist viel mehr Sicherheit, dann wird er nicht so aus Versehen gelöscht.
Ja, das stimmt. Das ist sehr viel Sicherheit gegen versehentliches Löschen. Es ist natürlich nicht förderlich für die Geheimhaltung dieses privaten Schlüssels.
Ja, aber die sind doch alle vertrauenswürdig, die das machen.
Ja, wenn man sagt, die sind alle vertrauenswürdig, die hier die Rechner betreiben, das Rechenzentrum betreiben, ist das gar kein Problem. Das kann man durchaus machen. Also es gibt zum Beispiel auch Leute, die machen das so. Die haben einen Schlüssel, den sie zum Beispiel im Büro bei sich bei der Arbeit einsetzen. Die haben einen weiteren Schlüssel, den sie zum Beispiel an der Uni hier einsetzen oder sonst irgendwo. Und wo die privaten Schlüssel eben, der eine liegt im Büro beim Arbeitgeber oder sowas, der andere liegt vielleicht an der Uni auf irgendeinem Computer, der dritte liegt daheim auf einem Rechner, der nur im Tresor steht und ich weiß nicht was alles. Und naja, dann gibt es vielleicht noch einen, der baumelt öffentlich lesbar dauernd an deren Gürtel. Ist vielleicht nicht das Allerbeste. Also ihr seht, man kann einen Schlüssel für unterschiedliche Sicherheitsniveaus machen. Ja, es ist euch nicht unbedingt angeraten, jetzt im Pool noch schnell einen Schlüssel zu erzeugen. Macht es einfach in Ruhe daheim. Dann bringt ihr den Schlüssel in 6 Wochen oder sowas mit. Oder auch nächste Woche, wenn ihr Lust habt, zum Montagstreff. Und nehmt am besten einen amtlichen Lichtbildausweis mit, weil manche Leute darauf bestehen. Ja, und dann unterschreiben wir den auch mal. Sehr gerne. Okay, zur Software. Wir zeigen jetzt nicht die Kommandozeilen-Software, das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. sondern welche zeigen wir dann? Zeigen wir eine mal. Okay, ja. Also wir stöpseln hier gerade mal um.
Ja, also vielleicht auch noch. Auch noch zur Info, wir hatten auch mal eine Sendung gemacht im Radio über Verschlüsselung. ja, Alice und Bob. okay, komisch. Ja, also wir hatten da auch mal eine Sendung und da haben wir auch ein paar verschiedene Software-Sachen vorgestellt, also irgendwie für Mail von Mac und irgendwie, wie man das unter Windows einrichtet und so Sachen. Wir zeigen jetzt nochmal Enigmail, das ist die Erweiterung für Thunderbird. Die macht schon das ganze Zeug schön angenehm, man muss nur noch klicken, irgendwie sagen, ich will alle Mails, die ich von dem Konto schicke, irgendwie unterschreiben und dann macht es halt immer und man kann dann immer irgendwie sagen, ja, das will ich jetzt noch verschlüsseln, ganz schön einfach zum Rumklicken. Ja, und sich dann zum Beispiel wird auch gleich immer angezeigt bei jeder Nachricht, wie stark ich der Person vertraue, die das unterschrieben hat und solche Sachen. Das gibt es natürlich für alles mögliche andere. Ich weiß nicht, ob es was für Outlook gibt. Ah, okay. Also es gibt wohl eine Anbindung für das proprietäre PGP, also für das PGP, aber irgendwie dann nicht für OpenPGP. Und vielleicht auch für GNU-PG oder so. Ah, ja, es gibt wohl eine.
GP4Win oder GPG4Win ist es dann?
GPG4Win oder GP4Win, irgendwie sowas. Und dann wohl auch eine Outlook-Anbindung. Also kann es jeder benutzen mit jedem beliebigen Betriebssystem sozusagen. Ja, es wird jetzt gerade anonymisiert. Und dann... Ja, braucht noch ein Weilchen. Ja, dann zeigen wir jetzt eine tolle Mail und... Oder hat noch jemand Fragen irgendwie zu einem speziellen Programm oder so? Aha.
Das OpenPGP ist da oben im Menü. Ich muss benutzen, das ganze Zeug von mir aus.
Klar.
Also ich zeige hier nur diese Mail, nicht weil sie besonders interessant ist, sondern weil da sonst ziemlich viele Postfächer von mir zu sehen sind und ja, die sind ziemlich gefüllt und die wollt ihr nicht alle sehen. Wenn ihr jetzt so eine Mail schreibt, dann könnt ihr natürlich euer gewohntes E-Mail-Programm benutzen, denn für die meisten der gewohnten E-Mail-Programme gibt es eine entsprechende Integration von OpenPGP. In diesem Beispiel ist es Thunderbird von Mozilla. Und ich habe die Erweiterung Enigmail installiert. Da hat man dann hier ein neues Menü, OpenPGP. Und damit kann man zum Beispiel hier die Funktion zur Schlüsselverwaltung aufrufen. Was ihr auch eventuell brauchen werdet, sind Empfängerregeln. Und was ihr auf jeden Fall brauchen werdet, sind hier so ein paar Einstellungen. Also wenn ihr das installiert habt, klickt da mal kurz drauf. Das Zeug ist relativ einfach. Ich zeige euch jetzt mal gerade die Schlüsselverwaltung. So. Das dauert jetzt eine ganze Weile bei mir, weil ich einen sehr, sehr großen Schlüsselbund habe. Also ihr seht ja, da ist ziemlich viel dran. So, jetzt sind die Schlüssel geladen. Ihr seht rechts in dieser Spalte die kurzen Fingerprints der Schlüssel. Also die dienen quasi so zum Auffinden, sind aber nicht eindeutig genug. Und hier links ist die zuletzt unterschriebene User-ID dieses Schlüssels. Also einfach, wem gehört der? Ich werde jetzt einfach mal einen der Schlüssel hernehmen. Hoppla, scrollt schon von selbst. Nehmen wir mal die Suchfunktion. So, da haben wir jetzt einen Schlüssel, und zwar den von Matu. Und das wird euch eben grafisch dargestellt, wie hier die weiteren User-IDs sind. Da rechts sieht man die Schlüssel-ID. Jetzt habe ich den Schlüssel schon unterschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal zeigen kann. Ah ja doch, ich kann, die Option ist verfügbar. Wenn ich jetzt also da was unterschreiben möchte, klicke ich damit rechts drauf. Und dann sage ich Unterschreiben. Und dann werde ich gefragt hier, mit welchem Key ich das unterschreiben möchte. Ich wähle meinen aus. Und in dem Fall steht da dran, ja, der wurde bereits unterschrieben, wie ihr aufgrund des Grafikfehlers nicht ganz seht, aber jetzt so. Und da könnt ihr auch einstellen, wie genau ihr das überprüft habt. Also könnt ihr sagen, ja, absolut sicher oder will ich nicht angeben oder ich habe es gar nicht überprüft. Außerdem seht ihr noch die Option. Jetzt kommt der Einspruch, wer das zweite ankreuzt, der kann es auch gleich lassen. Das ist natürlich für die, also wenn sich andere Leute auf euch verlassen, dann ist das natürlich richtig. Aber es kann auch wirklich die Situation geben, dass ihr das gar nicht überprüfen könnt, weil ihr zum Beispiel mit Leuten mit Pseudonymen kommuniziert. Und ihr könnt dann zwar sagen, ja gut, das ist schon der, den ich da drunter kenne, aber ob der jetzt da so heißt, ja. Also es gibt schon Gründe, warum man sagen will, ich habe das überhaupt nicht überprüft. Das ist quasi von euch so das Signal, ja, ich glaube schon, dass es der ist. Zum Beispiel habt ihr es irgendwie hinbekommen, den Transportweg dieses Schlüssels abzusichern über ein anderes Verfahren oder über ein absolutes Vertrauen in jemanden, der den überbracht hat, so einen Boten. Aber ihr wollt trotzdem sagen, also überprüft habe ich das ja eigentlich auch nicht. Also es gibt manchmal Gründe, wo man sagen will, ich habe das nicht überprüft. Vielleicht wollt ihr auch sagen, also vielleicht wollt ihr auch absichtlich, dass andere wissen, ihr habt es überhaupt nicht überprüft, aber ihr wollt dann aus irgendeinem komischen Grunde, den niemand versteht, unterschreiben. So, es geht ja nicht, wenn ich es nicht unterschreibe. Niemals tun.
Ja, oder das dritte Beispiel ist einfach das, dass du einen Schlüssel haben willst, den du nur für eine sehr kurze Zeit, für eine begrenzte Kommunikation, die aber sicher sein soll, verwenden willst, der vielleicht sogar einem Dritten zugänglich gemacht werden sein soll, aber wo keine persönlichen Informationen Wertes dahinter gesteckt werden dürfen. Das heißt, die Verschlüsselung der Nachricht ist wichtiger, als offiziell bekannt zu geben, dass die Schlüssel toll geprüft wurden.
Aha.
Das geht ja ganz ohne Signatur. Du kannst einfach auch gar nichts signieren und das Schlüssel dann benutzen. Also wegen dem ist der Einwand von Jürgen schon in gewisser Weise berechtigt. Also wenn ich es nicht überprüfe, dann signiere ich einfach halt nicht.
Aber mein Gedanke war eben der, ja, du willst einen Schlüssel auffindbar weitergeben, aber es soll bewusst auf die Prüfung verzichtet werden. Also es geht einfach nur um den Punkt, dass eben auf die Prüfung verzichtet wird, weil der Schlüssel einen höheren Wert darstellt als die Realpersonenidentität oder bewusst eben die Verbindung zu einer Realperson nicht existent sein soll. Ist, was ich meine?
Du meinst, wenn du zum Beispiel, füllen wir es mal mit Label, wenn du eine Mailingliste, die ist verschlüsselt, da gibt es einen Key dafür, jetzt kannst du eigentlich nicht irgendwie einen Ausweis prüfen, weil die Mailingliste ist keine Person. Und dann könnte man nicht sagen, okay, unterscheidet den Key, aber dann kann man auch sagen, man hat es ja genau überprüft, weil man hat die Mailingliste vielleicht selber eingerichtet oder betreibt die oder
Also liebe Fernsehzuschauer zu Hause, es gibt hier im Publikum gerade eine rege Diskussion darüber, unter welchen Umständen man welche Optionen nehmen solle und wann denn was besonders gut ist. Ich kann auch noch was anfügen, dass ich habe es nicht überprüft. Das kann man natürlich verwenden, um zu beweisen, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dem, wo man die Signatur leistet, diesen Schlüssel irgendwoher schon bekommen hatte. Das mag vielleicht nicht sinnvoll sein, aber man kann dann sagen, okay, der Schlüssel ist bei mir eingetroffen. Und dann kann jemand anderes sagen, ja, der hat es doch unterschrieben. Also der Schlüssel war bei dem. Aber man sagt halt, ich habe den halt nicht überprüft.
Ja, also auf die Date, also auf das Datum vom Verlust sollte man nicht dringend was geben, weil man kann ja in seinem Rechner ein anderes Datum einstellen.
Ja, das stimmt. Man kann das Datum fälschen. Okay, aber man kann beweisen, dass der Schlüssel mal bei der Person war oder eingetroffen ist, die es unterschrieben hat. Warum auch immer das sinnvoll sein mag.
Ich habe das immer so verstanden, dass wenn ich jemanden noch nicht kenne, aber mich mit ihm verschlüsselt unterhalten will, ich dann verschlüssle, aber erst wenn ich meinen Ausweis gezeigt habe und ihm meinen Schlüssel gegeben habe und seinen bekommen habe, erst dann kann ich sagen, jetzt vertraue ich dem wirklich.
Das, was du ansprichst, wird auch opportunistische Verschlüsselung genannt, glaube ich, oder opportunistisches Vertrauen oder sowas in der Art. Du kannst natürlich sagen, das wird in manchen Protokollen auch so gemacht, zum Beispiel wenn man OTR einsetzt für die Instant Messaging Kommunikation, dann wird die Verbindung einfach schon mal verschlüsselt und dann sagt man, ja, ich verlasse mich jetzt mal vorerst drauf, dass das schon stimmt, weil es ja auch eher selten passiert, dass so eine Verbindung angegriffen wird. Und im Nachhinein überprüft man dann, ob das richtig war. Also es wird quasi die Verbindung verschlüsselt, damit sie schon mal niemand sonst lesen kann, und wenn ich dann dazu komme, also übermorgen, prüfe ich dann den Schlüssel und da weiß ich rückwirkend, war es okay oder nicht. Natürlich weiß ich dann auch rückwirkend, wenn es nicht in Ordnung war, oh, da hat jemand anders mitgelesen. Aber natürlich kann man sowas machen, genau. Also du kannst dann auch sagen, wenn du möchtest, ich habe das noch nicht überprüft, und dann zwei Tage später sagst du, so, jetzt habe ich es überprüft, geht in Ordnung. Deswegen gibt es auch diese eine Option, lokal signieren. Jetzt muss ich das nochmal zeigen. Da kann man so ein Häkchen setzen, da unten, wie ihr seht, lokal unterschreiben. So eine Unterschrift, die bleibt nur auf eurem Computer und kann aber nicht anderen Leuten oder wird anderen Leuten üblicherweise nicht automatisch weitergegeben. Also da gibt es dann bestimmte Szenarien, wo ihr sagt, okay, ich unterschreibe das mal lokal bei mir und setze das schon mal ein. Aber wenn sich andere darauf verlassen wollen, dann bitte noch nicht. Das will ich dann genauer prüfen. Was muss ich noch für Funktionen zeigen? Soll ich mal so eine E-Mail abschicken? Das müsste ich vielleicht mal machen, oder? Wenn wir jetzt also eine neue E-Mail schreiben.
Ich muss nochmal ganz klar zum Sagen, man kann natürlich den Schlüssel benutzen, ohne dass man unterschreibt.
Das hängt von der Implementierung ab. Also. Ja, wenn man es laut genug macht, hört man es vielleicht.
Du merkst halt, dass du dein PGP so gepatcht hast, dass es nicht
nee,
geht.
Nee, das ist echt.
Also ich verwende sehr viele Schlüssel, die ich nie unterschrieben habe.
Okay. Ich glaube, es ist Standardeinstellung in Ending Mail. Also es ist auf jeden Fall möglich, Schlüssel auch ohne Unterschreiben zu verwenden. Ja gut, dann musst du halt jedes Mal prüfen, ob es noch der gleiche Schlüssel ist. Achso, das Fenster könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es auf dem anderen Monitor ist. Moment. Das hätte sich eigentlich bewegen sollen.
Schick doch eine Mail, eine Meldung.
Also ihr seht hier das Interface zum Schreiben einer neuen E-Mail. Jetzt werde ich da mal an jemanden schreiben. Okay, schicken wir eine Mail an Milo. Okay? So. In den Betreff schreiben wir Hallo Welt, denn den kann ja die ganze Welt lesen. Das müsst ihr euch auch merken, verschlüsselte E-Mails haben keinen verschlüsselten Betreff. Das wird von manchen Leuten als gute, von manchen als lästige Praxis bezeichnet. Ich handhabe das zurzeit so, dass ich in der ersten Zeile einen sozusagen Pseudo-Header noch einfüge. Wo der echte Betreff steht. Dann kann jemand, der seine Software entsprechend patcht oder der die halt auch so liest, verstehen, was denn eigentlich gemeint war. Und die bösen Überwacher, die sehen halt nur die komische Betreffzeile, mit der sie nicht viel anfangen können. Ja, werde ich auch gleich tun, aber dann baumelt es immer so. So, wir haben einen E-Mail-Text und ihr seht da oben einen Button OpenPGP. Da kann man einstellen, was denn mit dieser E-Mail passieren soll, wenn die abgeschickt wird. Ihr seht, die ist im Moment eingestellt auf Unterschreiben und nicht verschlüsseln. Ich mache mal ein Häkchen für Verschlüsseln dazu. So, und wenn ich jetzt sage Senden, ganz trivial, bekomme ich eine entsprechende Meldung. Achtung, hier wird jetzt eine E-Mail abgeschickt und zwar ist die unterschrieben und verschlüsselt und geht an Milo. Ist das so richtig? Ja, das stimmt, das hatte ich auch vor. Dann sage ich, auf geht's, abschicken. So, jetzt werde ich gebeten, meine Passphrase einzugeben. Eine Passphrase ist ein extrem komplizierter, langer Satz, der aus Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen, allem Möglichen besteht und den nur ihr wisst. Und falls ihr den vergesst, dann habt ihr irgendwo ein Backup von eurem Schlüssel mit irgendeiner anderen Methode abgesichert. Oder ihr habt den Schlüssel aufgespaltet in 27 Teile, von denen man 19 braucht, um ihn wieder zusammenzusetzen. Und habt das Zeug an Leute, die sich nicht kennen, verteilt und denen ihr voll vertraut. Oder man hat ein Revocation-Zertifikat gemacht, das hat man sowieso. Und dann revoked man seinen Schlüssel und sagt, ja okay, der ist jetzt ungültig. Ah, machen wir mal wieder eine Umfrage. Wer von euch, also ihr habt ja überwiegend hier Schlüssel, wer von euch hat nach Erstellen des Schlüssels ein Revocation-Zertifikat gemacht? Wer hat es gemacht, bevor der Schlüssel auf einem Key-Server landete? Sehr gut. Wer weiß nicht, was ein Revocation-Zertifikat ist? Aha, okay. Ein Revocation-Zertifikat. Ich weiß nicht, ob die Leute es wissen, wenn sie es gemacht haben, aber es nicht wissen, was es ist. Es gibt in der Tat Programme, die beim Erstellen eines Schlüssels sofort in einer weiteren Datei das Revocation-Zertifikat abspeichern. Okay, ein Revocation Certificate ist im Prinzip sowas. Da ist das Dokument. Das ist ein Dokument, da steht drin, dieser Schlüssel ist jetzt ungültig. Und das ist unterschrieben mit eurem Schlüssel. Das heißt also, nur ihr könnt diese Unterschrift geleistet haben. Oder natürlich jemand, der den Schlüssel klaut. Aber der wäre ja ziemlich blöd, wenn er den Schlüssel dann zurückrufen würde und sagen würde, der ist ungültig.
Ja. Weil wenn das jemand richtig veröffentlicht, dann ist euer Schlüssel ungültig.
Genau, das Revocation-Zertifikat, das behält man bei sich. Genau, und das legt man ausgedruckt in seinen Tresor. Außerdem kopiert man es noch auf ganz viele andere Medien. Und man macht es irgendwie so, dass, sollte ein Flugzeug auf das Haus stürzen, es noch woanders liegt, im Optimalfall. Sinn und Zweck von diesem Ding ist, öffentlich zu machen, dass euer Schlüssel eben nicht mehr benutzt werden soll. Und ihr könnt auch manchmal einen Grund angeben, könnt sagen, ja, der Schlüssel ist ersetzt worden durch einen neueren oder der Schlüssel wurde mir gestohlen, also hier bitte auf gar keinen Fall mehr verwenden. Was macht ihr mit so einem Zertifikat? Ja, nehmt mal an, ihr vergesst jetzt eure Passphrase und es geht überhaupt nichts mehr und der Schlüssel ist weg und alle anderen Maßnahmen schlagen fehl. Dann geht ihr also zu eurem Tresor. Holt dieses Papier raus, tippt es brav in den Computer ein und dann schickt ihr das an die ganze Welt. Die Leute holen sich dann zum Beispiel dieses Revocation-Zertifikat vom Key-Server oder holen sich das eben von eurer Website oder sowas, speisen das bei sich ein und ab sofort ist dann bei denen der Schlüssel als zurückgerufen markiert. Technisch gesehen ist es eigentlich eine Ergänzung zu dem Schlüsselbund, wo dann drin steht, so hier widerrufen und dann eben eine Unterschrift von euch. Und das kann man halt schon vorbereiten und das bereitet man natürlich auch vor, bevor der Fall eintritt. Okay.
Eine kleine Anekdote dazu erzählen, mir wäre es fast passiert, dass ich meinen Schlüssel gestohlen hätte. Und zwar irgendwie durch veraltete Software. Ich habe es auf einem neueren PGP erzeugt und hinterher ein älteres importiert. Und er meinte, er kann nicht damit umgehen. Er dachte, ja, kein Problem, ich habe den nächsten neueres, dann geht's wieder. Aber der konnte nicht bloß nicht damit umgehen, sondern hat es auch noch geschrottet. Und zum Glück habe ich dann irgendwo ein Backup vom Original gefunden und deswegen habe ich noch meinen Schlüssel. Und dann habe ich erst mal ein Revocation-Zertifikat gemacht. Ein bisschen zu spät, aber gerade nur rechtzeitig. Und seitdem empfehle ich den Leuten, die sich einen Schlüssel erzeugen, gleich mal so
So, ich habe gerade erfolgreich die verschlüsselte und signierte Mail an den Milo abgeschickt und der wird die jetzt demnächst lesen können und sich drüber freuen. Wenn ihr sowas also auch nutzen wollt, könnt ihr mir zum Beispiel gerne mal eine E-Mail schicken. Jetzt haben wir da noch eine Wortmeldung.
Erstens nochmal zum Revocation-Zertifikat. Das bedeutet ja in Konsequenz, das muss von allen potenziellen Empfängern geladen worden sein, damit die auch wissen, dass sie diese Schlüssel nicht erfüllen. Das hat natürlich dann die Konsequenz, Wenn das nicht jeder mitkriegt, geistern hier welche herum, die diesen Schlüssel dann auch als Mitglied
haben. Das ist richtig. Nehmt zum Beispiel mal an, wir haben einen Server, der heißt, also das ist jetzt ein Server, der macht OpenPGP und der heißt addons.mozi.example. Ja? Und jetzt muss aus irgendeinem Grund eben dieses Teil revoked werden. Naja, dann kommt halt jemand her und baut da so ein Widerrufszertifikat für und sagt hier ungültig. Und niemand holt sich das Ding. Dann wird es halt weiter benutzt. Absolut richtig. Wenn das Widerrufszertifikat nicht importiert wird, dann nützt der Widerruf nichts, weil dann weiß niemand davon. Also man muss den so weit wie möglich verbreiten. Und manchmal muss man die Benutzer, wie die Geschichte gezeigt hat, auch davor schützen, sowas nicht zu importieren. Oder zu sagen, ja, geht schon. Also,
im Grunde müsste man jedes Mal, wenn man verschlüsselte E-Mail verschickt, nochmal mit dem Key-Server abgleichen, ob nicht zufällig doch nochmal Revocation-Zertifikat hochgeladen
wurde. Absolut richtig. Ich mache sowas häufig, aber nicht andauernd. Also es kam gerade der Einwand, man müsste ja eigentlich sowas Ähnliches machen, wie die Webbrowser machen, wenn sie so ein Zertifikat von der Bank-Webseite prüfen. Man müsste also jedes Mal beim Verbindungsaufbau nachschauen, ja, ist das denn noch aktuell? Oder wurde das denn schon wieder widerrufen? Also man müsste eigentlich jedes Mal den Keyserver abfragen, bevor man eine E-Mail rausschickt und den fragen, ja, lieber Keyserver, sag mir mal, ist der Schlüssel noch aktuell? Das Problem ist dann eigentlich das gleiche, wie man auch bei diesen Zertifikaten haben kann, nämlich, dass ein böser Angreifer die Verbindung dann blockiert und dann ja, sagt man halt, gut, jetzt weiß ich es nicht, dann schicke ich es mal. Sowas ist dann in dem Fall schon problematisch.
Erklär mal, was ein Keyserver ist.
Ein Keyserver, oh ja, genau, wir reden hier dauernd von Keyservern oder ich rede viel von Keyservern und habe es nicht erklärt. Ein Keyserver ist, naja, ein Keyserver ist erstmal so ein Behälter. Und da, oh, da können Leute so Schlösser reinlegen. Viel mehr macht so ein Keyserver nicht. Also wenn ihr jetzt hier sitzt, dann könnt ihr mit dem Keyserver sprechen und könnt sagen, ihr ladet da Schlüssel hoch oder ihr holt euch von dort Schlüssel. Ihr könnt also sagen, ja, lieber Keyserver, zeig mir alles an, was nico@ulmccc.de als E-Mail-Adresse drin stehen hat und dann kommen vielleicht da 10 Schlüssel raus. Dann wisst ihr halt nicht, welcher der richtige ist, aber ihr könnt vermuten, dass meiner dabei ist. Der Keyserver macht, glaube ich, eine Absicherung von dieser Kommunikation, aber da habt ihr auch nicht so viel von. Der Keyserver ist also quasi so ein Behälter für ganz viele Schlüssel und da kann man die halt sich herholen, wenn man die haben möchte. Natürlich auch für Widerrufszertifikate und die Unterschriften, die man an Schlüsseln leistet, die landen mit auf dem Keyserver, wenn man die als exportierbar markiert hat. Das ist ja auch Sinn der Sache, sodass man da einen Schlüssel aktualisieren kann von dort und dann sieht man, ah, 2 neue Unterschriften, okay, jemand anders vertraut dem Schlüssel und ich glaube dem, dass es stimmt, also wunderbar, dann ist es der richtige Schlüssel. Noch weitere Fragen? Du wolltest noch was fragen, oder? Hat sich erledigt? Okay.
Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn jemand jetzt tatsächlich hier einen Key unterschreibt, weil er einen Ausweis gesehen hat und jetzt glaubt, das ist der Key. Was macht man dann mit der Signatur?
Richtig, jetzt kam die Frage, was macht man mit der Signatur, wenn man so einen Key jetzt hier unterschrieben hat? Die Signatur, die ist ja zunächst mal bei euch auf dem eigenen Computer. Also ihr macht es natürlich daheim. Ihr habt ja jetzt nicht ein Computer dabei. Kaff, meinst du? Das, ja. Wie schickt man die aus der E-Mail? Uploaden? Exportieren? Okay. Also, es gibt Leute, die machen eine zusätzliche Prüfung, wenn sie einen Schlüssel unterschrieben haben. Wenn ihr die Identität prüft, also typischerweise ist das der Name, dann vergleicht ihr so einen Ausweis. Aber auf dem Ausweis steht üblicherweise keine E-Mail-Adresse. Und das ist euch auch nicht so extrem wichtig, aber ihr wollt ja eigentlich schon wissen, hat die Person denn die Kontrolle über die E-Mail-Adresse, die da drin steht? Deswegen machen das viele Leute so, dass sie eine Unterschrift, die sie geleistet haben, exportieren und dann dieses Stückchen Unterschrift quasi, also die für den Schlüssel, per E-Mail, und zwar per verschlüsselter E-Mail, an diese E-Mail-Adresse schicken von der User-ID, die sie unterschrieben haben. Sollte dann die Person nicht in Besitz dieser E-Mail-Adresse sein, dann liegt halt irgendwo was rum, was nur die Person lesen kann, aber dann landet die Unterschrift nicht auf irgendwelchen Key-Servern. Sollte die Person im Besitz der E-Mail-Adresse haben, sieht sie, aha, da kommt was für mich, macht die Mail auf, also entschlüsselt die, und kriegt dann eben dieses Unterschriftenstückchen. Und das kann sie dann selbst auf den Key-Server hochladen. Andere Leute handhaben das auch so, die sagen, ja, lad das mal direkt hoch, und der andere sagt, ist für mich in Ordnung. Ein typischer Fall ist, da treffen sich zwei CCCler, die wissen, wie ihre Accounts heißen auf den entsprechenden Servern, und genau diese Accounts stehen da in den Schlüsseln. Dann sagen sie, ja, das machen wir jetzt direkt. Und der andere sagt, ja, ist in Ordnung, machen wir. Und laden das gleich hoch. Denn die E-Mail würde sowieso ankommen. Plus minus ein bisschen Mail-Probleme. Ich bin...
Es ist natürlich sinnvoll, die Unterschriften, die man dann zugeschickt hat, auch auf der Key-Server hochzuladen, weil man will ja, dass es die Welt weiß, dass andere den Key vertraut.
Richtig. Also wenn ihr so Unterschriften zugeschickt kriegt, dann solltet ihr die natürlich schon auf den Key-Server hochladen. Wenn ihr das nicht tut, sondern die nur in euren eigenen Schlüsselbund importiert, dann hat die Welt überhaupt nichts davon. Sondern die Welt soll ja diese Unterschriften haben. Also ihr seid ja hier, weil ihr wollt, dass jemand eure Keys unterschreibt und nicht, weil ihr andere Keys unbedingt unterschreiben wollt. Na gut, das vielleicht auch, weil ihr da eine gute Sache tut. Aber prinzipiell wollt ihr ja Unterschriften sammeln. Und naja, wenn die bei euch eintreffen, müsst ihr die halt publizieren. Wunderbar. So Key-Server sind übrigens... Also da wird zwar ein bisschen rumdiskutiert und versucht, was zu machen, aber in der Praxis sieht es zurzeit so aus, dass die Key-Server von jedem schreibbar sind. Also da kann auch jetzt zum Beispiel der Hannes eine Unterschrift für meinen Key hochladen und ich kann das im Moment nicht wirksam sperren. Will ich jetzt auch gerade nicht. Aber es ist halt nicht so, dass nur der Besitzer des Keys auf den Key-Server da eben schreiben darf zurzeit. Ist von der Implementierung her im Moment nicht so gemacht. Für den weiteren Ablauf...
Man sollte vielleicht nur eins dazu sagen, nämlich, dass da auf dem Key-Server natürlich auch E-Mail-Adresse veröffentlicht wird. Wer jetzt eine bisher hochgeheime E-Mail-Adresse hat, die eigentlich niemand wissen soll und insbesondere nicht in Spammer-Hände fallen soll, der sollte lieber erst gar keinen PGP-Key mit der E-Mail-Adresse erzeugen.
Ja, das ist richtig. Wenn ihr jetzt also so einen tollen Key habt, den ihr aus irgendeinem Grunde für XMPP verwendet zum Beispiel und ihr habt da irgendwo reingeschrieben geheim@xmpp.example und der so unterschriebene Key, der landet auf dem Key-Server, ja gut, dann kann den halt jeder sehen, gell? Dann kriegt ihr halt Spam über XMPP, weil die Spammer, die sind ja auch nicht ganz blöd, die fragen schon mal die Key-Server ab. Okay, die Spammer, die sind so blöd, die schicken da eine Mail hin. Aber die intelligenten Spammer, naja. Und wenn da eine E-Mail-Adresse drin steht, dann schicken die Spammer halt da E-Mail hin. Und wenn das eure E-Mail-Adresse ist, und das ist ja typischerweise eure, dann kriegt ihr halt Spam. Ja, also entweder, also um da Abhilfe zu schaffen, könnt ihr entweder Keys machen, User-IDs nehmen, die keine E-Mail-Adresse enthalten. Das erleichtert anderen nicht gerade die Kontaktaufnahme mit euch. Ihr könnt allerdings zum Beispiel reinschreiben, wo ihr wohnt. Also dann kriegt ihr halt Spam dorthin, aber dann könnte jemand euch Post schicken, die verschlüsselt ist. Oder ihr könntet reinschreiben, wo ein Briefkasten steht, wo man euch, oder so ein Postfach ist oder so, wo man euch was abladen darf. Also es geht halt darum, eigentlich da schon zu signalisieren, nicht nur wem gehört der Key, sondern auch wie erreicht man den. Und ihr könnt euch natürlich auch einen Spam-Filter installieren und dann eure Adresse veröffentlichen. Das funktioniert erfahrungsgemäß recht gut. Ja, jetzt war sehr viel eintönige Belaberung von mir. Und ihr wollt ja bestimmt mal aufstehen und in Aktion treten und endlich was tun. Prinzipiell, die Zettel liegen hier. Okay. Also Enigmail lässt es offenbar im Moment nicht zu, die Signaturen so zu exportieren. Enigmail kann die allerdings auf den Key-Server hochladen.
Mal meine Mail. Mal noch zeigen, wie die Mail ausgesehen hätte, wenn wir sie jetzt ohne sie zu entschlüsseln uns wieder ansehen.
Ja, ich zeige auch gerne noch, wie eine E-Mail aussieht, die, also wie die E-Mail aussieht, die ich vorhin an den Milo geschrieben habe. Wie die Mail entschlüsselt aussieht, ist natürlich für euch nicht interessant. Denn das habt ihr ja vorhin gesehen. Aber ich zeige jetzt mal. Moment. Ja, ich zeige jetzt mal die E-Mail so, wie sie über die Leitung geht. Das ist ziemlich genau so. Ihr seht da oben so ein paar Kopfzeilen, die also nicht verschlüsselt werden. Da steht auch ganz toll drin, welche Software ich hier jetzt gerade einsetze und ja, eben der Betreff, wie ich schon gesagt habe. Wenn jemand diese Zeile stört, die kann man schon wegoptimieren, aber also es sind schon einige Informationen da so ersichtlich. Man sieht auf jeden Fall, wer mit wem kommuniziert und auch wann. Wenn man das wann wissen möchte, muss man nur auf die Uhr schauen, wenn eine Mail vorbeikommt. Also dafür braucht man nicht unbedingt die Kopfzeile. Für das wer mit wem sind ähnliche Verfahren ausreichend. Man schaut halt, ja, was schickt denn der so ab oder wann schickt denn der was ab, und bei jemand anderem schaut man, wann kommt immer was an. Ja, und da unten seht ihr eben dann, Moment, da, etwas Datensalat mit drüber und drunter einer Zeile, die das quasi eingrenzt. Und das hier ist die Base64 kodierte Version von einem binären Block. Der enthält einfach die verschlüsselten Daten. Ihr könnt gerne versuchen, das zu lesen, das dürfte aber sehr schwer fallen aufgrund der Kryptographie, die dahinter steckt. Wenn jemand es schafft, dann ist es hervorragend, dann soll er es bitte nicht sofort publizieren, sonst kriegen die Banken weltweit wahrscheinlich auch Probleme. Dann soll er das vielleicht erstmal im kleinen Kreis bei uns in Ulm beim CCC kundtun und er kriegt dann vermutlich den Nobelpreis verliehen. Also nicht von uns, aber wir schauen uns das gerne mal an. Nobelpreis für Wirtschaft, ja, richtig. Also den kriegt er vielleicht dann postmortem verliehen, wenn ihn jemand versehentlich erschossen hat oder so. Oder will doch, nein, das wollen wir doch nicht sagen. So, für die, die etwas, dann machen wir mal wieder eine kleine Umfrage. Wer von euch benutzt zum E-Mailen ein grafisches, also so ein E-Mail-Programm, so ähnlich wie Thunderbird mit so einer grafischen Oberfläche? Das sind, glaube ich, die meisten. Wer benutzt zum E-Mailen einen Texteditor und, also zum E-Mail-Schreiben und dann hinten dran so ein Kommandozeilenprogramm zum Abschicken? Oh, das sind ganz schön viele. Okay. Ja. Und wer von euch würde von sich sagen, dass er eher ein erfahrener Anwender ist, der gerne auf der Kommandozeile arbeitet? Ah ja, da diese Gruppe nicht zu verachten ist, würde ich sagen, geben wir der Gruppe noch einen Tipp. Es gibt ein Programm im Paket, weiß nicht, irgendwas von Debian, Signing Party, danke. Das Paket Signing Party enthält ein paar kleine Hilfsprogramme, unter anderem das Programm CAF. CAF steht für CA Fire and Forget, schreibt sich CAFF. Es hat viele schöne Optionen und es hat auch eine schöne Manpage, die sollte man lesen. Nachdem man das gemacht hat, kann man CAF benutzen, um zu sagen, okay, ich habe hier einige Keys, hat man sicher aufgeschrieben und abgehakt. Ich komme gerade von der Key Signing Party, ich will die Keys signieren. Und dann sagt Kaff, ist in Ordnung und fragt einen dann eben, also es startet quasi GnuPG und führt einen so ein bisschen durch den Prozess. Anschließend kann man die gleich automatisch per E-Mail an die entsprechenden Personen abschicken lassen oder man kann sagen, speichere mir das bitte in der Datei ab, also in mehreren Dateien ab. Also Kaff ist, oder Kaff oder wie man es ausspricht, ist ein nettes kleines Hilfsprogramm für genau solche Events oder für genau nach solchen Events wie hier. So, was habe ich noch vergessen? Ja, unterschreiben, natürlich. Das machen wir jetzt noch. Da wir keine 500 Leute sind, dürfte das eigentlich machbar sein, wenn hier jeder sich mit jedem so ein bisschen kurz schließt, um die Identität zu überprüfen. Wenn es euch zu aufwendig ist, könnt ihr euch natürlich hier in der Schlange hinstellen, die dann so wieder zurückläuft. Dann kommt jeder mal bei jedem vorbei. Da Hannes bleibt stehen. Aus Faulheit. Ja, soweit zum Vortrag. Wenn ich nichts Wichtiges vergessen habe, dann tschüss an die Fernsehzuschauer daheim und wir schreiten jetzt zum praktischen Teil, der für die Leute zu Hause eher uninteressant sein dürfte. Ihr daheim dürft es auch machen, ihr sollt es auch machen, ja klar. Also macht Keysigning-Partys und kommt mal beim Montagstreff vorbei, wenn ihr was signiert haben wollt.
Schauen wir mal, wie viele Leute aufgrund von dem Video, das was ihr da vorne jetzt Gläser hin oder schreibt.
Das da?
Nein, nicht das, sondern das, was vorher da stand. Ihr könntet auch die Ausweise in die Kamera zeigen.
Ja.
Das ist sehr fleischig. Du meinst,
Das ist schon eine witzige Frage.